Bevor wir anfangen, möchte ich beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag, den du gemacht hast, Herr. Dass wir uns daran erfreuen lassen dürfen. Besonders jetzt, wenn wir dein Wort aufschlagen können und sehen können, was du in deinem Wort uns zu sagen hast. Herr, wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst zum Reden, aber auch Gnade zum Hören, damit die Frucht herauswächst und dass wir alle Christus ähnlicher werden, zu deiner Ehre. Amen. Wenn wir in gewissen Situationen hineingeraten, mit denen wir nicht gerechnet haben, so empfinden wir Leid. Zum Beispiel stellt sich Erika die Frage, warum ihr Ehemann Max sie so herzlos behandelt. Warum er mit der Zeit so geworden ist. Es bereitet ihr seelische Schmerzen, weil sie hat sich die Ehe anders vorgestellt. Fabian fragt sich, warum seine Frau Sabine ihn so beherrscht und ihn immer wieder manipuliert, sodass er darunter leidet. Dass alles aus dem Konzept gerät. Ein Schüler steht wahrscheinlich jeden Morgen auf und fragt sich, welcher grausame Mensch die Schule erfunden hat. Es kann ein Mensch zur Arbeit fahren morgens und mit Flugzeugen im Bauch, weil er sich die ganze Zeit die Frage stellt, wie sein Chef heute wohl gelaunt sein wird. Eine Rentnerin kann sich fragen, warum gerade am Ende ihres Lebens, wo sie noch das ganze Leben sehr aufopfernd für ihre Familie gelebt hat, sie nun Krebs bekommen hat, welches schon im Endstadium ist. Und ein Mensch kann sich fragen, warum er den liebsten Menschen, der er jemals auf dieser Erde hatte, plötzlich durch ein unerwartetes Ereignis, durch eine Krankheit oder durch einen Unfall verloren hat. Diese Menschen, die solche Arten von Fragen stellen, haben etwas gemeinsam. Erstens, sie haben eine Situation in ihrem Leben, die ihnen große Schmerzen zufügt. Bei den einen sind es körperliche Schmerzen, bei den anderen sind es seelische Schmerzen, bei den dritten wiederum beide. Sie sind in dieser Zeit wie in einem Nebel gefangen und sie sehen nicht den Ausgang. Sie sehen nicht den Sinn ihrer Situation und manche verzweifeln sogar an dem Leben und wollen nicht mehr leben. Sie leiden. Nun, was würdest du tun, wenn dich eine solche Situation ereilt? Oder was würdest du einem Menschen sagen, der zu dir mit einer Trauer kommt und um Hilfe bittet? Ich weiß es nicht, weil der Mensch böse ist, weil Sünde in der Welt ist. Es sind vielleicht hier und da Versuche, solchen Menschen zu helfen, aber wenn wir ehrlich sind, sind diese Antworten nicht wirklich zufriedenstellend. Oder man muss sagen, diese Antworten sind so lange zufriedenstellend, bis ich kein Leid erfahre. Oder bis mein Leid erträglich ist. Wenn es aber dort anfängt, weh zu tun, wo wirklich ich anfange zu leiden, dann verstehe ich diese Frage nicht oder diese Antworten. Leid hat ein größeres Ziel als die Wahrnehmung, dass Sünde Realität ist. Leid hat ein größeres Ziel. Und ich möchte euch auf der Grundlage unseres Predigttextes heute helfen, auf diese Frage biblisch zu antworten. Wir sind in dem Buch Daniel in Kapitel 10 angelangt und wir beenden heute das Buch Daniel, selbst wenn es im Kapitel 12 erst aufhört. Wir möchten einfach über diese Kapitel eine Vogelperspektive haben und versuchen zu erkennen, warum diese Kapitel aufgeschrieben sind. Und ich glaube, wir haben einige Verse, die uns das ganz deutlich vor Augen malen. Und das ist eigentlich die Frage, um die es hier geht. Wozu geschieht Leid? In Kapitel 10, Vers 1 lesen wir, im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart, und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. Weiter lesen wir, ich möchte nicht die ganzen drei Kapitel lesen, wir werden es auszugsweise lesen, betrachten. Wir lesen darüber, dass Daniel, und damit kommen wir zum ersten Punkt, Leid ist eine schmerzvolle Erfahrung. Leid als schmerzvolle Erfahrung werden wir hier diesen Punkt betrachten. Daniel macht genau diese Erfahrung, über die er hier schreibt. Nachdem er diese Vision bekommen hat, über diese große Drangsal, fängt er an zu trauern. Er fängt an, man kann sagen, zu fasten. 3 Wochen lang verzichtet er auf Köstlichkeiten, auf Genussmittel, auf Fleisch. Er verzichtet auf sogar auf Hygiene. Er hört auf, sich zu salben. Und nach diesen 3 Wochen findet er sich an einem Fluss, an einem Strom im Hiddekel. Das lesen wir im Vers 4. Und er hebt seine Augen, er ist verschmachtet, er ist völlig niedergeschlagen. Man kann sagen, er ist dem bewusstlosen Zustand nahe. Er sinkt auf seine Knie und plötzlich sieht er einen Menschen. Oder eigentlich war das ein Engel, einem Menschen gleich. Und dieser Engel, er hat eine wichtige Botschaft an Daniel zu richten. Und diese Botschaft geht bis zum Ende des Buches Daniels, über die ganzen 3 Kapitel. Daniel selbst beschreibt seinen Zustand im Vers 16 und 17, wo er dem Engel sagt, und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an. Und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand, mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Das war die Beschreibung, die Daniel selbst von sich hier gibt. Menschen, die eine leidvolle Erfahrung machen. Im Vers 1 haben wir gelesen, es ist eine große Drangsal, eine Vision von der großen Drangsal, die Daniel bekommen hat. Im Vers 14 lesen wir, warum dieser Engel zu Daniel gekommen ist. Er sagt, so bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Leid ist die Realität, mit der wir immer wieder konfrontiert werden. Und manchmal wird Leid so erdrückend, eben, dass wir es gar nicht mehr aushalten können. Und wenn das der Fall ist, dann denken wir oft über solche Fragen nach, wie warum, wozu, was ist los, warum ich, was hat Gott da vor? Das Buch Daniel beschreibt eigentlich genau diese Tragödie des Leidens. Wir haben am Anfang, als wir mit dem Buch Daniel angefangen, immer wieder von der Kompromisslosigkeit Davids und auch seiner Freunde gesprochen und gesehen, wie sie auf bestimmte Situationen in ihrem Leben reagierten. Und wenn wir das ganze Buch nochmal in Erinnerung behalten oder darüber nachdenken, was dort geschehen ist, nämlich wo es angefangen hat mit dem Traum zum Beispiel vom Nebukadnezar, so lesen wir, dass der Traum oder die Offenbarung des Traumes Daniel offenbart wurde. Wir lesen immer wieder das Wort wurde. Wir lesen darüber, dass es beschlossen wurde, Nebukadnezar zu demütigen, einem Tier gleich zu machen. Wir lesen darüber, dass man Nebukadnezar die Würde genommen hat. Ihm wurde seine Menschenwürde genommen. Das steht so geschrieben. Kapitel 5, Vers 20. Dann lesen wir einige Verse weiter in Kapitel 5, Vers 24, dass dem Belsazar, dem Nachfolger von Nebukadnezar, eine Hand gesandt wurde, die an der Wand geschrieben hat. Und sein Schicksal unterschrieben hat damit. Wir lesen darüber, dass Nebukadnezar nach einer gewissen Zeit, nach 7 Jahren, wieder aufgerichtet wurde und ihm wurde wieder sein menschliches Herz zurückgegeben. Unter den ganzen Weltreichen, die wir betrachtet haben, lesen wir immer wieder den Ausdruck, dass das Volk Gottes zum Leiden dahingegeben wurde. Auch in unserem Predigttext, lass uns mal Kapitel 11 aufschlagen, Vers 36. Hier lesen wir Folgendes. Und der König wird tun, es geht hier um einen gottlosen König, um einen König, der das Volk Israel bedrückt. Und der König wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Und Achtung, denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Dieser grausame König, der das Volk Gottes so stark unterdrückte, es war alles beschlossen. Genauso lesen wir in Kapitel 12, Vers 6 und 7. Und einer sprach zu dem im Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand: Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Und Vers 7, da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Merkst du, diese Zeit, diese Beschreibung, diese ganze Vision, die der Engel dem Daniel gegeben hat. Und er spricht dort über Dinge, die wir schon in den vergangenen Kapiteln besprochen haben. Über das Reich Medo-Persiens. Er legt es hier oder er führt es noch weiter aus oder vertieft die eine oder die andere Anschauung oder Blickwinkel. Wo er sagt, dass das Reich Persien, in dem sich Daniel gerade befindet, noch sich weiter ausweiten wird. Noch 3 weitere Könige werden aufstehen. Dann wird aber das Reich von Griechenland, das Reich Persien, aufnehmen oder verändern und anfangen zu herrschen. Und dann wird ein König des Südens kommen und er wird gegen den König des Nordens ausziehen. Das sind Begebenheiten, die wir schon in den vergangenen Kapiteln besprochen haben. Und hier stellt Daniel die Frage, wann wird dieses Unheil, wie er nennt, diese unerhörten Zustände ein Ende haben? Und was sagt Gott ihm oder der Engel? Bis die Kraft des heiligen Volkes zerschmettert ist. Wer agiert aus dem Hintergrund? Wer erlaubt? Wer befiehlt? Wer lenkt? Wer bewirkt? Es ist nicht einfach eine böse Macht. Es ist Gott selbst, der im Hintergrund die Geschichte schreibt. Und wenn wir darüber nachdenken, dann stehen wir mit einer noch unerklärlichen Art und Weise wahrscheinlich vor dem Leid. Wenn Gott das alles bewirkt und führt und lenkt, wozu? Wozu tut er das? Und wir haben in unserem Predigttext genau darauf eine Antwort. Wir möchten diese Antwort jetzt lesen. Als erstes in Kapitel 11. Vers 32 bis 35 zunächst. Hier geht es wieder um verschiedene Mächte, um Könige, die sich gegen das Volk Gottes erheben. Und er sagt hier in Vers 32, und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit, und hier kommt die Antwort, wozu Leid, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe. Eine Sichtung, und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es wird bis zur bestimmten Zeit. Eine ähnliche Antwort finden wir in dem nächsten Kapitel, Kapitel 12, Vers 10. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Die Antwort des Engels auf die Frage, wozu das alles? Wann wird es ein Ende haben? Warum macht Gott das? Haben wir hier schwarz auf weiß. Um zu läutern, das Volk Gottes zu läutern, um sie zu sichten und sie zu reinigen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Leid als erlösendes Gnadenmittel. Leid als erlösendes Gnadenmittel. Jeder von uns hat in seinem Leben hier und da Sehnsucht nach Veränderung. Wir alle haben einen persönlichen Traum von einem besseren Leben, selbst wenn wir das nicht so immer mit zugeben. Wir schauen auf unser Leben und wir sehen hier und da Schwierigkeiten. Wir sehen hier und da Probleme, die uns begegnen. Und wir wünschten uns manchmal, dass wir unter anderen Bedingungen dieses Leben führen könnten, als wir es jetzt tun. Wenn nur mein Chef geduldiger wäre. Ach, wenn nur meine Familie näher wohnen würde. Wenn nur meine Lebenskosten tiefer wären. Ach, wenn nur mein Sohn nicht so bockig wäre. Wenn ich nur in der Lage gewesen wäre, jenes oder dieses Haus zu kaufen. Ach, wenn ich nur mehr Geld hätte. Ach, wenn meine Frau, ach, wenn mein Mann, ach, wenn dieses oder jenes. So haben wir viele Dinge, die wir in unserem Leben gerne verändert haben möchten. Weil diese Dinge uns gerade in diesem Moment nicht passen und wir leiden darunter. Jeder hat irgendwo Sehnsucht nach Veränderung. Das Problem dabei ist, dass unsere Sehnsucht nicht tief genug geht. Wir denken zumeist, dass Veränderung außerhalb von uns geschehen muss, damit wir ein besseres Leben haben. Wir denken, dass diese Situation und jene Situation auf der Arbeit oder in der Familie, wir denken, dass der andere sich verändern muss. Und dann wird es mir gut gehen. Währenddessen sagt Gott, macht es ganz deutlich mit dieser Schriftstelle, dass wir es selbst sind, die Veränderung am nötigsten haben. Und Gott arbeitet nicht einfach daran, Situationen in unserem Leben und Beziehungen zu ändern und in Ordnung zu bringen. Nein, das macht Gott nicht. Gott ist fest entschlossen, durch diese Situationen, die in deinem Leben gerade sind, durch diese Beziehung, die du gerade durchmachst, dich zu verändern, dein Herz zu verändern. Wenn wir auf die Situation, besonders in geschichtlichen Bereichen in der Bibel schauen, so hast du schon mal darauf geachtet, dass die Situation nicht so hervorgehoben wird, wie die Reaktion des Menschen, der in dieser Situation sich befindet. Den Situationen wird nicht so viel Anerkennung gegeben in der Schrift, wie den Reaktionen der Menschen, die sich in den Situationen befinden. Einfach als ein Beispiel die Wüstenwanderung des Volkes Israels. Viele verschiedene Situationen. 40 Jahre lang hat Gott sie durch die Wüste geführt. Und die Situationen waren langweilige Speise, das Manna. Eine andere Situation, kein Fleisch, kein Knoblauch, keine Zwiebeln, zu wenig Wasser, Bedrohung von den Feinden. Das waren die Situationen. Aber diesen Situationen wird nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie den Menschen, nämlich dem Volk Israel. wie sie auf diese Situation reagierten. Sie reagierten mit Klagen, mit Weinen, mit Sehnsüchten nach Ägypten, mit Kritisieren, mit Abweisen und so weiter. Verstehst du, unsere Reaktion auf die äußeren Umstände sagt viel mehr über uns selbst als über die Umstände. Und genau das sollte es auch. Genau dazu lenkt uns Gott auch. Er gibt uns Situationen in unserem Leben, damit diese Situation unsere Herzen offenbaren. Gott macht klar damit, dass unsere größten Probleme sind nicht die Menschen in unserer Umgebung. Unsere größten Probleme ist nicht die Arbeitslage, ist nicht irgendeine bestimmte Situation, durch die ich leide, zum Beispiel finanzielle Lage und so weiter. Sondern das größte Problem ist, dass wir in diesen Situationen meistens vergessen, uns selbst anzuschauen, unsere Herzen. Warum erfuhr das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste so viel Leid? Eine ganze Generation innerhalb von 40 Jahren ist gestorben. Vielleicht wirst du sagen, ja, weil sie ungehorsam waren. Sie wollten ja nicht in das Land Jericho eingehen oder dort die Menschen überwinden, welches Gott für sie vorbereitet hat. Und deswegen hat Gott in Zorn reagiert und ihnen gesagt, okay, wollt ihr nicht, dann bleibt ihr in der Wüste 40 Jahre. Vielleicht sagst du, ja, es waren vielleicht Schwächen, Führungsschwäche bei Mose gewesen oder bei Aaron. Sicherlich auch. Aber beachte, welchen Grund Gott gibt, warum er 40 Jahre lang das Volk Israel in der Wüste hat umherziehen lassen. Wir lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 2. 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 2. Hier spricht Mose schon zu der nächsten Generation, die unmittelbar sich vor dem Land Kanaan befindet, die folgenden Worte. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Verstehst du, wozu Gott uns jegliche Situationen in unser Leben schenkt? Und hier können wir nicht bestimmte Situationen anschauen. Nein, jede Situation, die in dir eine körperliche oder eine seelische Leiterfahrung verursacht, ist dazu da, um das zu offenbaren, was in deinem Herzen ist. Unser Problem, wie schon gesagt, sind nicht die Umstände, sondern wie wir mit diesen Umständen umgehen. Wie wir auf diese Situation reagieren. Gott führt uns in schwierige Umstände und das sagt er hier, zeigt er hier dem Daniel auf, durch diese Trübsalzeit, um das Volk, welches ihm gehört, zum einen die Offenbarung, die Herzenshaltung zu offenbaren und zum anderen das Volk zu läutern, es dadurch Christus ähnlicher zu machen. Beachte auch Daniel, in dem ganzen Buch Daniels, die Situationen, die ihm begegneten in seinem Leben. Gott brachte genauso auch Daniel in verschiedene Situationen, damit Daniel zu dem Mann wird, ein gestandener Mann von 96 Jahren, sein ganzes Leben in der Gefangenschaft durchlebt und nicht einmal die Kraft habend, zurück in das verheißene Land zu gehen. Stirbt hier. Das Buch Daniel endet hier mit dem Tod Daniels. Aber dennoch, wenn du dich fragst, wie ist Daniel zu diesem Daniel geworden, der er war? Und wenn du das Buch Daniel anschaust, so durch die vielen Situationen, durch die vielen Beziehungen, durch die vielen leidvollen Erfahrungen, die er erlebte. Gott brachte Daniel durch die Verordnung der Speise des Königs in Versuchung, die köstliche Speise zu essen und sich dadurch zu verunreinigen. Kapitel 1. Aber Daniel hielt zu dem treuen Gott und wurde in der Erkenntnis bereichert, dass der Mensch nicht nur von dieser köstlichen Speise lebt, sondern von jedem Wort Gottes, welches aus dem Mund Gottes hervorgeht. Gott brachte Daniel durch den Traum Nebukadnezars in die Todesgefahr. Er hat beschlossen, alle Weisen in Babylon umzubringen. Aber Gott machte das, damit Daniel darin geläutert wird, sein Vertrauen nicht in sich selbst zu legen, sondern in Gott zu suchen. Gott brachte Schedrach, Meschach und Abednego und ebenso auch Daniel später, bei den einen durch den Ofen, bei dem anderen durch die Löwengrube, in diese Situation, damit sie darin geläutert wurden, ihre Hoffnung nicht auf dieses Leben zu setzen, sondern auf das Ewige. Das Leid Daniels hat ihn zu Gott geführt. In Kapitel 9 lesen wir, wie Daniel sich vor Gott demütigt und wie Daniel zu Gott fleht und an seiner Gerechtigkeit festhält, an der Gerechtigkeit Gottes. Leid ist nicht Böses in erster Linie. Natürlich können wir sagen, dass Leid aus einer Boshaftigkeit entstanden ist oder entstehen kann. Aber das Ziel von Leid ist nicht Böses. Nichts Böses für die Kinder Gottes. Ich möchte das dir anhand deines Beispiels verdeutlichen. Wenn ein Kind auf die heiße Herdplatte fasst, so zieht er seine Hand sofort zurück. Überlegt euch, wenn wir nicht Schmerzen empfinden könnten, wie wir jetzt hier alle aussehen würden. Die einen entstellt als die anderen, gekennzeichnet von einer Geschichte im Leben, wo sie schon alles gemacht haben und viele Dinge ausprobiert haben und dort eben sich Verletzungen zugetragen haben und diese Schmerzen einfach nicht gespürt haben. Und viele wahrscheinlich werden tot. Schmerzempfindungen ist ein Gnadenmittel Gottes. Dass der Mensch überhaupt Schmerzen empfinden kann. Gott hat es ihm geschenkt. Warum? Um den Körper zu beschützen, um den Körper zu versorgen und den Körper zu erbauen. Den Körper am Leben zu erhalten. Deswegen haben wir in unserem Körper ganz viele Nervenbahnen. Es sind nichts anderes wie Schmerzfühler und Schmerzleiter, die sofort in 0, nichts an unserem Gehirn entlang zu Ende laufen und wie einen Befehl von unserem Körper oder von unserem Kopf empfangen, zieh sofort die Hand weg, damit es dir nicht schlimmer ergeht als jetzt. Und wenn du ein Kind fragst, ja, was ist denn passiert? Dann wird das Kind ja nicht sagen, diese blöde Herdplatte, was macht sie überhaupt dort? Nein, das Kind wird sagen, ich habe mich verbrannt. Ich sollte das nicht tun. Überlegt mal, wie dumm das wäre, wenn das Kind sich über die Herdplatte auslassen würde und sie nicht mehr wünschen würde, diese Situation ändern würde in seinem Leben. Nein, das Kind versteht, es muss sich ändern. Deswegen war die Situation da. Die Herdplatte bleibt immer noch heiß, wenn man sie wieder anmacht. Sie bleibt immer noch an der gleichen Stelle stehen. Und selbst wenn du irgendwelche Barrikaden oder irgendwas aufbaust, damit die Kinder nicht mehr in die Herdplatte gelangen, aber sie bleibt eben so, wie sie ist. Nein, das Kind versteht, wir müssen uns ändern. Ich muss mich ändern. Und das dient dem Kind zum Besten, weil das Kind eben daraus lernt, dass man heiße Dinge nicht anfassen darf. Er wird an Erfahrung zunehmen. Genau das ist der Grund, warum Gott uns mit einem Nervensystem geschaffen hat. Eine ähnliche Funktion hat auch das Leid, welches wir zumeist von bösen Dingen erleben. Wer hat Leid verursacht? Wer hat Leid in unser Leben gebracht? Wir haben heute das erste Buch Mose Kapitel 3 zusammen gelesen. Wann kam Leid in unser Leben? Kam es nicht danach, als Gott gesagt hat, ich werde zwischen dem Samen der Frau und zwischen dem Samen der Schlange Feindschaft setzen? Gott hat Leid in unser Leben gesetzt. Und wir fühlen es jeden Tag. Wir spüren es und erleben es, um etwas ganz Bestimmtes in uns zu erreichen. Genauso wie Schmerz, der körperliche Schmerz, notwendig ist. Es muss wehtun, sonst verstehe ich nicht, dass die Herdplatte heiß ist. Und sonst kann ich sogar mein Leben verlieren. Es muss wehtun. Leid ist ein Gnadenmittel Gottes. Ein Gnadenmittel der Erlösung. Diese Erlösung, die du jetzt schon als geistlich wiedergeborener Mensch, wenn du an Christus glaubst, hast, muss noch in deinem Leben durch den Heiligungsprozess auch gewonnen werden. Du musst erlöst werden von dir selbst. Und deswegen leidest du. Leid ist nicht einfach eine Folge der Sünde. Leid ist die Antwort Gottes auf die Sünde, um den Menschen von sich selbst zu erlösen. Gott hat niemals Leid als eine Strafe oder als eine Rache in unser Leben hineingesetzt. Nein, Gott hat diese Feindschaft gesetzt zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange, welches sich hier in dem Buch Daniel nur zu gut abbildet. Diese Feindschaft und inmitten der Feindschaft die Kinder Gottes. Und der Engel, der dem Daniel diese Vision erklärt, er sagt eigentlich nichts anderes, dass hinter diesen Weltreichen, hinter diesen Kämpfen zwischen Mächten, zwischen Königen, wo ein König das andere ersetzt, ein Weltreich dem anderen weicht und mittendrin die Kinder Gottes ihr Leben verlieren, unterdrückt werden, bedrückt werden. Hinter diesem Kampf findet ein Kampf statt. Und dieser Kampf wird von Gott geführt. Und bei diesem Kampf geht es um nichts anderes wie um dein Herz. Das Herz, welches für Gott gewonnen werden muss durch Leiden. Vielleicht denkst du über eine bestimmte Person in deinem Leben nach, die sich immer und immer falsch verhält. Vielleicht ist es dein Ehemann oder deine Ehefrau oder deine Kinder. Und du hast schon mehrmals auf diese Fehler hingewiesen. Und du hast dir erhofft, dass diese Person sich ändert. Aber sie ändert sich nicht. Und dann wirst du aufbrausend. Du wirst zornig. Und immer wenn diese Situation wieder anfällt und du merkst, der Mensch ändert sich nicht, dann wirst du zornig. Und du denkst, was mache ich falsch? Warum ist mein Kind ungehorsam? Ich mache doch alles richtig. Ich rede mit ihm, ich weise ihn auf die Fehler zurück. Ich schaffe für ihn Konsequenzen, die ihm helfen sollen, besser zu werden. Warum ändert er sich nicht? Dabei merkst du nicht, dass es bei diesem Kampf nicht um die Person geht, die du gerne verändert haben möchtest, sondern in erster Linie um dich selbst und um dein Herz. Gott will sich in deinem Leben als gnädig erweisen und dich in das Bild seines Sohnes verwandeln. Und wenn du immer wieder in der gleichen Situation stehst und immer wieder dahin zurückkehrst, wo du schon warst und dich fragst, was geschieht eigentlich hier? Es ändert sich doch nichts. Dann denke an die Reaktion, über deine Reaktion nach, wie du auf diese Situation, die sich immer wieder wiederholt in deinem Leben, reagierst. Ist es vielleicht Zorn? Ist es vielleicht eine Hoffnung nach materiellen Dingen? Ist es Selbstvertrauen? Ist es etwas anderes? was dich gefangen nimmt und was dich beherrscht in diesem Moment. Genau davon will Gott dich befreien. Und genau deshalb kommen die Dinge in deinem Leben immer wieder und wiederholen sich. Denke das nächste Mal nach, wenn du wieder in einer leidvollen Situation stehst, ob es ein Konflikt ist oder ein Verlust, so schmerzlich es auch klingt oder ist, ja, es schmerzt. Aber du weißt es besser. Wir lesen in Kapitel 11 von Daniel, unserem Predigtext, Vers 32 bis 33. Und er, also dieser böse Herrscher, er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Ebenso Kapitel 12, Vers 10. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Das nächste Mal, wenn Gott dich wieder in eine solche Situation führt, wo du dich fragst, warum? Warum du? Verstehe, dass Gott derjenige ist, der die Situationen in deinem Leben geschehen lässt, um dein Herz Christus ähnlicher zu machen. Die Verständigen werden daran festhalten. Warum? Weil die Verständigen verstehen, dass Gott die Situation geschickt hat, damit sie Christus ähnlicher gemacht werden können. Und deswegen werden sie an Gott festhalten, so wie es auch Hiob getan hat. Das Leid als erlösendes Gnadenmittel. Ohne Leid gibt es keine Erlösung. Jesus Christus, bevor er in den Himmel eingetreten ist und sich zu Rechten des Vaters der Majestät gesetzt hat, ist einen leidvollen Weg durchschritten. Und wir lesen, wie er in Matthäus 16, Kapitel 16, Vers 21 sagt, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und in die Menschenhand dahingegeben werden muss. Vieles erleiden und sterben. Nur drei Verse weiter sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, wohin geht Jesus? Er geht in die Herrlichkeit seines Vaters. Durch was führt ihn dieser Weg? Durch Leid. Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, so besteht für dich die gleiche Situation, zu leiden. Zu leiden durch Situationen in deinem Leben, die dir nicht gefallen, aber die Gott gefallen und die er in dein Leben geschickt hat, damit du dein Herz siehst und Christus ähnlicher werden kannst. Apostel Paulus hat diese Wahrheit sehr gut verstanden. Und er sagt im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 10, er spricht hier von seinem Wunsch. Philipper 3, 10. Um ihn zu erkennen, also um Jesus zu erkennen, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Paulus wollte nicht nur Christus dahingehend erkennen, wie Christus ist oder war, auf dieser Erde. Er wollte nicht nur mit ihm Gemeinschaft haben und die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Nein, sein Wunsch war es, Gemeinschaft an seinen Leiden zu haben. Denn dahin ist Jesus Christus gegangen. Und er hat gesagt, wenn mir jemand nachfolgen will, so verleugne er sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das Leben, das herrliche Leben, was Christus für uns vorbereitet hat, geht nur über Leid. denke daran, sei verständig und dankbar, dass das Leid ein Gnadenmittel Gottes ist, um dich Christus ähnlicher zu machen. Und warum? An zwei Stellen sagt der Engel hier zu dem Daniel, du bist ein vielgeliebter Mann. Wozu geschieht Leid? Du kannst es auch so beantworten, weil Gott dich liebt. Und weil er dich liebt, führt er dich dahin, wo er dich haben möchte. Zum Lob und zum Preise seiner herrlichen Gnade. Amen. Wir möchten beten. Vater, wir danken dir für das Buch Daniel, das uns aufzeigt, Herr, wozu die Situationen in unserem Leben auftreten, die wir haben. Herr, es ist leicht, theologisch darüber nachzudenken, wenn das Leid nicht spürbar ist. Aber hilf uns, Vater, an der Erkenntnis Gottes festzuhalten. Hilf uns, verständig zu sein, wenn wir Leid durchmachen. Weil Leid ein Gnadenmittel ist, das du geschenkt hast, indem du diesen Krieg gesetzt hast, diese Feindschaft, damit deine Kinder geläutert werden, gesichtet und Christus ähnlicher gemacht. Preis sei dir dafür dargebracht, bis in alle Ewigkeit. Amen.